Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Berge, ich liebe die Menschen und ich liebe den Motorsport. Und hinten seht ihr schon die Berge. Ja, Nürburgring. Berge zu versetzen, vielleicht mal Berge wegzubringen, damit du hinter den Kulissen siehst, wie so ein Spektakel abläuft. Wie oft ist es für dich wichtig, deinen Mitarbeitern, deinem Partner Erlebnisse zu bringen, an die sie noch lange denken? Wie gehst du damit um, Bilder zu entwerfen, Bilder zu zeigen und andere zu begeistern mit dem, was dir vor dein Auge kommt? Wie gelingt es dir, Momente von Traurigkeit, Momente des Erfolgs zu konservieren, damit alle daran teilhaben können? Jemand, der das tagtäglich macht und an der Formel 1 ganz nah dran ist, den haben wir heute als unseren Gast. Er ist Kameramann. Er ist Kameramann seit vielen Jahren und das mit Leidenschaft. Hier ist er, Tobias Bannerfeld.
Hallo, mein Name ist Tobias Bannerfeld. Ich bin jetzt hier gerade im schönen München und genieße meinen letzten Urlaubstag mit meiner Frau. Beruflich bin ich eigentlich hinter der Kamera zu finden, denn ich arbeite unter anderem als Kameramann für die Formel 1 Übertragung von Sky Deutschland. Abwechslungsreicher Job, macht sehr viel Spaß und immer wieder was Neues. Und was ich da so erlebe, das erzähle ich jetzt im Podcast, was Souveränität bewirkt, von Theo Bergauer. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen, lieber Tobias. Lang ist her, wo wir beide miteinander unterwegs waren, auch schon im Motorsport, damals am Hockenheimring in der Formel 3. Da warst du hinter der Kamera und ich durfte ein Gespräch führen und wurde auch interviewt zu dem, wo ich ein Karrierecoach war für einen Sportler im Motorsportbereich. Und der Motorsport, ich glaube, der hat dich weiter beschäftigt und deshalb ist es schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
Ja, Theo, danke für die Einleitung und schön, dass ich dabei sein darf. Und wie du sagst, ja, die Erinnerung, die habe ich immer noch auch präsent im Kopf, weil wir damals eben am Hockenheimring oben auf dem Bavü Tower, glaube ich, heißt, gestanden sind und da das Interview gemacht haben.
Ja. Ja, da warst du noch hinter der Kamera. Da war ja so die ersten Ideen und das ist auch die Frage von der Doris aus meinem letzten Talk von Doris Kuruti Stern. Die wollte einfach wissen, wie kam denn so deine Faszination für diesen Kameraberuf, den Mann hinter der Kamera? Das hat irgendwo in der Oberpfalz begonnen, oder?
Das hat in der Oberpfalz begonnen. Also eigentlich hat es mehr oder weniger zu Hause in Amberg bei meinen Eltern schon begonnen. Mein Vater hatte damals eine HI8-Kamera und die habe ich dann des Öfteren auch mal in die Hand genommen, bei Urlaubsfilmen oder Familienfesten oder auch einfach mal so ein bisschen blöd in der Gegend gefilmt, sage ich mal. Und dann war für mich irgendwann mal so klar, ja, das ist das, was ich gerne lernen möchte auch, also wirklich professionell. Dann habe ich 2003 ein Praktikum bei Oberpfalz TV gemacht. Da haben wir uns ja dann mehr auch kennengelernt dort. Und von 2004 bis 2007 eben die Ausbildung gemacht. Dann für mich ja festgestellt, dass die Kamera eher so mein Ding ist, worauf ich mich spezialisieren möchte auch. War dann bis 2011 noch bei Oberpfalz TV, habe dann da hauptsächlich als Kameramann gearbeitet und bin dann 2011 zu Sky gewechselt. Und die haben dann damals einen Sportnachrichtensender eröffnet oder gegründet. Den durfte ich dann mit aus der Taufe heben. Und dann ging es irgendwann 2019, als Sky die Rechte wieder bekommen hat, mit der Formel 1 los. Und seitdem ist jetzt meine dritte Saison im Moment und aufregend immer noch und macht immer noch sehr viel Spaß.
Also back to the roots, wieder den Benzinabgasgestank zurück. Genau. Und das hat dich fasziniert. Wie hast du das gespürt, dass das hinter der Kamera so eine Berufung für dich werden kann? Wie könntest du das beschreiben?
Ja, also Bildgestaltung an sich hat mich schon mal interessiert. Ich bin auch gerne fotografiert, mache ich auch immer noch sehr, sehr gerne. Also ich habe auch sehr viele Kameras zu Hause, mit denen ich fotografiere. Und es ist halt immer noch das Aufregende, finde ich, vor Ort zu sein bei einer Produktion oder bei einem Event und nicht das vom Fernseher aus zu sehen. Ich meine, das ist halt spezieller nochmal, weil du kriegst alles direkt mit, irgendwie du riechst es auch, also gerade jetzt bei der Formel 1 zum Beispiel, einfach diesen Geruch, man hört einfach extrem viel auch und das, das ist immer noch sehr, sehr aufregend und wie gesagt, macht immer noch sehr viel Spaß und mir gefällt es einfach, den Leuten auch zu zeigen, Dinge, die um mich herum passieren Und da möchte ich die Leute vielleicht ein bisschen mitnehmen. Und das ist das, was mich immer antreibt, immer noch.
Also ich glaube, ich schon in die Wiege gelegt von deinem Vater, diesen Blick für Situationen, einfach mit einem anderen Blick durch die Welt zu gehen, wo andere vielleicht gar nicht hinschauen, das gar nicht mitbekommen, bleibt dein Auge verharrt und sagt, Mensch, da könnte ich was draus machen.
Genau, genau. Also auch mein Vater zum Beispiel, der hat auch sehr, sehr selbst sehr viele Videos gedreht und die dann auch geschnitten. Und man hat das dann auch so mitbekommen. Also er hat auch dann immer gesagt, wenn man fotografiert hat, als ich als Kind war, noch ein Kind war, dann ja, schau mal, das ist ein schönes Format, oder geh mal da runter oder schöner Ausschnitt irgendwie, solche Sachen. Und von dort an war dann für mich klar, ja, das ist was, woraus man auch einen Beruf machen könnte. Und man hat sich dann berufen gefühlt, vielleicht auch in einer Art und Weise. Und das ist das, was ich jetzt auch mache und auch hoffe ich bis zum Ende meiner beruflichen Karriere noch weitermachen kann. Ja.
Also einen guten Lehrmeister gehabt, wo dich dein Papi da hingeführt hat, einfach die Augen geöffnet im wahrsten Sinne des Wortes für Einstellungen, für Perspektiven, wo ein Normaler, der halt so durch die Welt geht, diesen Blick gar nicht dafür hat.
Genau.
Also was gibt es denn da für Tipps? Weil ich glaube, heutzutage sind ja viele Kameramänner, heutzutage haben wir irgendein iPhone oder irgendeinen anderen Möglichkeit, dass man die da positionieren sich gleich als Kameramann und sagt, hey, ich kann jetzt auch Kamera. Aber da muss man ja was lernen. Was sind so grundlegende Tipps, wenn wir schon mal so einen Experten da vor mir bei der Kamera haben?
Ja, also ich komme ja noch aus der Zeit, ich habe ja noch analog auch gefilmt. Also da gab es noch keinen Monitor. Also es gab schon einen Monitor, den man an die Kamera anschließen konnte. Dann hat man im Endeffekt auch gesehen, ob das Weiß passt, ob die Blende passt, solche Sachen. Das musste man alles ja noch wirklich im Sucher sehen und den Weißabgleich auch wirklich machen. Also man musste sich viel, viel mehr konzentrieren, auch noch auf das, was man dann aufnehmen wollte. Und das ist im Fotoapparat genau das Gleiche. Also wenn man von der analogen Kamera kommt, man musste sich ja früher viel mehr Gedanken machen über das Motiv und über die Lichtverhältnisse natürlich auch und was man eben fotografiert. Und da fängt es eigentlich an, finde ich. Also man muss wirklich immer erstmal überlegen, ist das wirklich das finale Bild, was ich zeigen möchte und konzentriert daran gehen, dann dementsprechend einstellen, die Blende, Belichtung, eben solche Sachen, Schärfe natürlich, ist klar, weil ohne Schärfe schaut jedes Bild nicht gut aus. Ja. Und das begleitet mich auch immer noch. Also jetzt sind die Kameras digital, man hat einen Farbsucher zum Beispiel, man sieht viel mehr, man bekommt viel mehr Informationen auch zurück durch den Sucher. Und das erleichtert es natürlich auf eine Art und Weise, aber du musst dich trotzdem natürlich Gedanken drüber machen, was du da zeigen möchtest. Also ich meine, klar, ich mache sehr viel Live-Kamera auch, also da ist es eher, geht es um Reaktion als um große Gestaltung. Aber wenn ich dann mal wieder für Interviews oder für Dokus drehe oder für Berichte, dann hast du viel mehr Zeit, irgendwie die Bilder einzustellen und dich darauf zu konzentrieren und auch einzurichten. Und da muss man immer noch trotzdem sich überlegen, schaut es gut aus, und dementsprechend auch mal tiefer gehen in der Achse, dann also viel bewegen auch. Und das ist eigentlich wichtig, also dass man einfach flexibel ist und bildgestalterisch denkt halt eben auch.
Ja, das ist ja interessant, wie du dich dann mit dir selber beschäftigst. Aber aus anderer Sicht ist natürlich auch wichtig, einmal eine Vorahnung zu haben. Was könnte denn den Zuschauer interessieren? Denn das machst du ja nicht nur für dich, da sind ja Millionen vor dem Fernseher oder vom TV und wollen das ja sehen. Und wie weit kannst du dich da in die Lage versetzen, was vielleicht für andere spannend ist?
Gut, das ist natürlich alles situationsabhängig, muss man auch sagen. Also man muss erkennen, welche Situation gerade wichtig ist und was den Zuschauer eben interessieren könnte. Also wie du auch sagst, ich bin der verlängerte Arm des Zuschauers in dem Moment auch, weil der sitzt ja dann da und will das ja sehen. Dementsprechend immer muss man natürlich mit offenen Augen und Ohren rumgehen und sich dann eben auch Gedanken drüber machen, ist es ein wichtiges Bild, könnte das Bild irgendwann wichtig sein. Man muss natürlich so ein bisschen Vorinformationen auch haben, was gerade so los ist, was sich entwickeln könnte an einem Rennwochenende zum Beispiel. Im Moment ist gerade, sagen wir mal, Silly Season, da geht es darum, wann die Fahrer, ob das Fahrer wechseln könnten zu anderen Teams. Da geht man im Moment auch gerade mit noch einem extra Fokus durch den Fahrerbereich und schaut, welcher Fahrer mit welchem Verantwortlichen sich gerade unterhält. Ja. Nimmt das Bild mal mit. Im Endeffekt könnte es passieren, dass dann vielleicht ein paar Tage später die Info kommt, ja, der Fahrer wechselt dorthin. Und dann sagt man, okay, wir haben das auch schon gezeigt. Und dann kannst du das dem Zuschauer zeigen, hier, da hat sich das vielleicht schon abgezeichnet, solche Sachen. Und also wie gesagt, man muss immer die Augen und Ohren offen halten und wissen, was gerade so los ist.
Also viele Sinne offen haben. Und
absolut, absolut.
glaube, eine wichtige Frage ist auch, das ist ja Formel 1 ist ja auch spektakulär und da passieren ja auch Unfälle. Und die Frage ist natürlich, muss man da wirklich draufhalten, wenn Schicksalssituationen entstehen, wenn Menschenleben in Gefahr sind? Wie gleichst du das aus und wie siehst du das als jemand, der ganz nah an solchen Situationen ist und vielleicht auch zwiegespalten ist? Eigentlich wollen es die Zuschauer sind, andererseits ist es nicht ehrenhaft, da drauf zu halten?
Das ist ein guter Punkt. Ich hatte das letztes Jahr, diesen Fall, als Romain Grosjean diesen wirklich unglaublich schrecklichen Unfall hatte in Bahrain. Wir hatten in dem Moment auch überhaupt nicht wirklich gesehen, was da passiert ist. Also wir standen noch oben auf dem Turm und haben den Start verfolgt und wir hören ja dann auf unseren Headsets auch den Kommentator eben und dann hörst du nur auf einmal, ja, oh, schrecklicher Unfall und gut, schrecklicher Unfall ist immer so eine Ansichtssache, was? Das ist, der crasht mit Fullspeed rein, so wie jetzt vielleicht Max Verstappen in England, das ist natürlich auch ein schrecklicher Unfall, aber ja. Dann haben wir gesehen, dass da Rauch kam und Feuer in der Formel 1 ist grundsätzlich ein schlechtes Zeichen. Man sieht es auch nicht mehr, Gott sei Dank, so oft. Aber da haben wir auch gedacht, oh, das war was Schlimmes. Und dann funktionierst du nur noch. Also das ist wirklich, da schaltest du in dem Moment in einen Modus, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir gucken, was da los ist. Und wir sind dann zum Medical Center damals gefahren, weil im Normalfall kommen die Fahrer dann dort an, werden da erst versorgt und dann werden sie dann meistens mit dem Hubschrauber weitergeflogen, wenn es wirklich eine Abklärung im Krankenhaus notwendig ist. Und dann kommen wir da eben an und das war mein Moderator und ich, also Peter Hardenacke und ich waren dann dort. Und dann kam Romain Grosjean damals im Krankenwagen da angefahren und wir waren dann live drauf auch. Und da haben wir dann gesehen, die Tür geht auf und dann siehst du einen komplett schockierten Romain Grosjean. Und da haben wir erst mal gesehen, okay, boah, das muss wirklich was Heftiges gewesen sein. Wir hatten bis dato noch nichts gesehen von diesem Unfall. Man hat nur gesehen, dass er komplett schwarz im Gesicht war vom Rauch eben. Ja. Und dann wurde der eben auch ins Krankenhaus geflogen. Und dann kamen wir in den Fahrerbereich. Und da stehen dann immer Monitore und da wurde immer die ganzen Wiederholungen von diesem Unfall gezeigt. Und da haben wir dann das erste Mal gesehen, wow, was das für ein Unfall war. Und ich werde das auch nie vergessen, wie die Redakteurin, die mit dabei war, der Moderator eben, Peter und ich, da standen und wir uns angeschaut haben und uns nur gefragt haben, wie zur Hölle kam dieser Mann aus diesem Auto raus? Also, weil der saß ja da 27 Sekunden, 28 Sekunden in diesem Feuerball. Ja. Ja. Und da haben wir auch wirklich dann danach auch drüber geredet, so, wow, müssen wir froh sein, dass er noch lebt. Aber wir haben auch gesagt, gut, dass es so ausgegangen ist, weil anders wäre es schlimmer gewesen. Also wenn du dann wirklich da einen Toten zu beklagen hast, was ja leider Gottes immer wieder passiert. Von daher, das Ende war ja gut, aber ich möchte mir nicht ausmalen, wie diese Situation wäre, wenn dort jemand sterben würde und man da trotzdem draufhält noch und so. Das ist, man funktioniert in dem Moment und man danach macht man sich da Gedanken drüber. Ja, das ist,
das ist
part of the business, also muss man leider so sagen. Das ist,
Weil
der Zuschauer will es ja trotzdem sehen, der will wissen, was da los ist. Ja. Das ist ein Zwiespalt.
Weißt du? Und wer die Bilder hat, der hat einfach auch, der kann aufklären, der kann zeigen und die Neue, das ist ja da, was ist passiert. Und das ist so. Aber es zeigt auch wieder, dass wir ein tolles Sicherheitssystem haben. Wer die Bilder gesehen hat, durch die Leitplanken durch, also ich hätte gedacht, Kopf ist ab, aber dieses ganze System, der Käfig jetzt außenrum, der immer diskutiert wurde, hat seine Daseinsberechtigung.
Muss man auch sagen, dass Romain Grosjean einer derjenigen war, der gesagt hat, dieses Halo braucht man. Also er war ja kein großer Fan davon und im Endeffekt dieses Halo ihm jetzt das Leben gerettet.
Hat ihm das Leben gerettet, ja, dann gehen wir lieber mal zu schönen Momenten. Das sind ja dann die Siegesfeiern. Das ist ja dann, wenn der ganze Druck abgeht. Ich glaube, das sind schönere Bilder. Vielleicht passt auch da die Frage von der Doris. Die hat nämlich eine zweite Frage und die sagt, was waren denn so tolle Momente? An was kannst du dich erinnern? Wo du mal einen Moment festgehalten hast, wo jeder gesagt hat, wow, dass du das vor die Kamera bekommen hast?
Gut, Siegesfeier, wenn du sie jetzt ansprichst, das war 2019 in Austin, als Lewis Hamilton da eben auch wieder Weltmeister wurde. Das war ja dann im Endeffekt, lass mich kurz überlegen, sein sechster Titel gewesen sein. Genau. Und ja, klar, wenn du da mit dabei bist, wenn eben der Champagner gespritzt wird und das Team Lewis hochleben lässt und alle Pressevertreter auch bis um die besten Bilder kämpfen. Also es ist wirklich so, dass da ein Riesenpulk an Leuten um dich rumsteht, Fotografen, Kameraleute eben und du mittendrin. Und da gab es ein wunderschönes Bild, damals waren wir auch live drauf. Dann wurde da Louis in die Höhe geworfen und ich bin dann mit der Kamera in dem richtigen Moment auch auf ihn zugegangen und man sieht auch gerade, wie er hochkommt und dann winkt er mit seiner UK-Flagge auch noch in die Kamera. Das war natürlich der perfekte Schuss in dem Moment. Also das ist genau das, was du da zeigen musst auch und was der Zuschauer auch sehen möchte. Sowas natürlich, dann ja gut, nochmal ein bewegender Moment eben als Romain Grosjean, nochmal sind wir beim Thema, dann ein paar Tage später auch wieder ins Paddock zurückkam mit dick eingebundenen Händen und die Leute eben weinend teilweise um den Hals gefallen sind, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da sind richtig Emotionen rausgekommen aus allen Leuten. Das sind natürlich schöne Bilder, weil man weiß, okay, es ist positiv ausgegangen. Ein Bild, was ich auch nie vergessen werde, das war noch zu Oberpfalz-TV-Zeiten, da ist Viktor Juschenko damals, der ukrainische Präsident, in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg gewesen und sein Vater war ja dort Häftling auch und der ist dann durch diese Ausstellung gegangen und da war auch ein riesen Pressetrubel dort und dann stand der Mann weinend vor der Tafel für seinen Vater und das hatten wir auch als einziges Kamerateam damals, weil alle anderen irgendwie da rumgewuselt sind und sich andere Positionen gesucht haben. Und man hat da schon irgendwie gemerkt, so ja, da liegt was in der Luft, also da passiert jetzt gleich was. Hm. Und ich weiß noch, wie ich ganz oder relativ nah dran war an Viktor Juschenko und dann merkt man so, okay, jetzt. Und dann hat er zum Weinen angefangen, was ein sehr bewegendes Bild natürlich auch war. Ja. Solche Sachen, das vergisst man natürlich auch nicht. Ja.
Wow. Also das ist, glaube ich, auch der Lohn für harte Arbeit. Ich glaube, das sehen viele nicht, wenn du Kameramann bist. Da ist ja auch mit den ganzen Transferzeiten, mit den Zeitumstellungen, mit den Briefings, mit den immer auf der Achtung sein, auch beim Training, überall. Also da bist du da viele, viele Stunden, Tage eingespannt und jeder sagt, wie schön ist das, aber ich glaube, das ist auch ein Knochenjob.
Ist es. Also es ist gerade durch Corona nochmal mehr ein Knochenjob geworden. Also es war schon vorher ein Knochenjob. Wie du sagst, viel Reiserei, Jetlag, man muss sich umstellen. Die Arbeitszeiten sind sehr lang, also die Tage sind sehr lang, weil man beginnt ja nicht erst mit dem Training, sondern man fängt ja schon im Vorfeld an, muss Bilder drehen, Interviews drehen. Und bis zum Trainingsende geht es auch nicht, sondern wir müssen ja dann eine Sendung fertig machen, dann ist Nachbesprechung und bis wir dann irgendwann im Hotel sind, dauert es manchmal auch, weil der Verkehr natürlich auch auffällt. Aber jetzt mit Corona ist es natürlich nochmal schwieriger geworden. So, da sind jetzt die ganzen Überseerennen schon mal weggefallen. Aber trotzdem, wir sind viel, viel weniger Leute vor Ort, weil es gibt eine Obergrenze, was an Personal vor Ort sein darf. Und dementsprechend müssen wir noch mehr mit anpacken. Also wir müssen auch mit aufbauen, wir müssen teilweise Kabel mitziehen, was normalerweise ja nicht unser Job ist. Ja. Das ist dann wirklich ein Knochenjob. Also deswegen fliegen wir auch schon früher teilweise hin, ziehen die Kabel mit, bauen eben die Container auf die ganze technische Infrastruktur vor Ort, dass das alles funktioniert. Und das hat sich durch Corona einfach nochmal geändert und ist nochmal mehr anspruchsvoller auch geworden. Aber schweißt auch zusammen, muss man auch sagen. Also,
wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal. Raus aus dem Tal. Du denkst, du bist was Besseres und musst nicht mit anpacken. Wie dir das gelingt, dieses Tal zu verlassen und mit anzupacken. Ich gebe dir mal drei Tipps dazu. Erster Tipp ist, überprüfe deine Glaubenssätze. Woher kommt das? Wo sind die Ursachen? Welche Glaubenssätze sind in dir? Habe ich nicht nötig? Braucht doch ich nicht? Und so weiter. Zweiter Punkt ist, übe im Kreise eines neuen Umfelds, zum Beispiel in einem Verein oder bei sozialen Aufgaben. Da kannst du gern mal mit anpacken und dich ausprobieren. Und dritter Punkt ist, sei dankbar. Genieße die Dankbarkeit und die Wertschätzung anderer gegenüber, die du brauchst in deinem Job, um erfolgreich zu sein, weil sie eben tagtäglich kräftig anpacken. Dann wirst du sehen, du hast eine andere Anstellung und es wird bergisch gut. Naja, und du verstehst auch die Dinge, das ist auch, ich glaube, in der Wirtschaft ganz interessant, wenn ein Chef selber mit anpackt, hinlangt, wenn Not am Mann ist und nicht zu sagen, nee, ich bin Chef, ich bin Starkameramann, lasst mich in Ruhe. Ich glaube, dann schwindet schnell die Akzeptanz, weil ihr seid ja auch ein Team.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, es gibt den Rigger, das sind die, die eben aufbauen und dann geht es hoch halt bis zum Produktionsleiter beziehungsweise zum Chef, zum redaktionellen Chef, der dann vor Ort auch ist. Und da, klar, also dann hat man sich da auch so ein bisschen den Respekt auch wieder verdient, weil man, eben wie du sagst, man möchte ja nicht nur irgendwie derjenige sein, wo es immer heißt, ja, der ist nur zum Filmen da und danach packt er seine Sachen wieder und geht wieder, ja. Sondern ja. Wir haben dann eben die wirkliche Drecksarbeit auch gemacht und da Kilometer Kabel gezogen, bei Wind und Wetter, also. Und aber das war mehr a part of the deal letztes Jahr, wo wir gesagt haben, okay, anders geht's nicht, weil sonst senden wir nicht und da muss jeder mit anpacken und das war dann auch allen klar und egal wie wenig Leute wir da vor Ort waren, es war jedem bewusst, das hat auch nie einer gesagt so, oh, jetzt habe ich überhaupt keine Lust drauf oder das nervt jetzt, sondern nee, das war jedem bewusst und klar, dass das nur so das funktioniert, wenn wir alle an einem Strang ziehen, in dem Moment wirklich, wenn wir da irgendwelche Kabel ziehen halt,
ja. Ja, und was noch weggefallen ist, das eine hast du mehr gemacht und das andere ist weniger, das ist einfach abends einmal wegzugehen. Ihr wart ja wirklich ab und zu in Quarantäne, das heißt nur an der Rennstrecke, dann Transfer zum Hotel, nicht mehr aus dem Hotel raus. Also das ganze Umleben, ja, dieses Gefühl zu bekommen, wo dieses Spektakel stattfindet, das ist ja auch limitiert geworden.
Absolut. Das ist, also jeder, der denkt so, ja, oh, wenn man macht Formel 1, da sieht man nur die schönen Seiten, dass man eben in andere Länder kommt, so Urlaubsfeeling hat und solche Sachen, das gebe ich offen und ehrlich zu, das sind so die netten Sachen, netten Dinge, die Formel 1 so mit sich bringt, dass man eben andere Länder, andere Kulturen kennenlernt. Aber im Moment, beziehungsweise jetzt wird es wieder lockerer, aber vergangene Jahr war es wirklich so, wir sind nur zur Strecke gefahren und wieder ins Hotel, weil wir eben unsere Bubble aufrechterhalten mussten. Also wir durften ja keinen Kontakt zu anderen Leuten, zu anderen Teams haben. Und wir haben dann wirklich abends immer im Hotel immer mit den gleichen Leuten gegessen. Teilweise war es dann auch so, dass man gesagt hat, oh, ich esse jetzt heute mal auf dem Zimmer irgendwie, weil ich einfach auch ein bisschen meine Ruhe brauche, gerade wenn man dann schon in der dritten Woche ist am Stück und einfach sagt, okay, jetzt brauche ich einfach mal Zeit für mich. Mhm. Aber da muss man auch sagen, das war wirklich ganz, ganz selten, dass man sich da vielleicht irgendwie ein bisschen auf die Nerven gegangen, will ich jetzt nicht sagen, aber man war einfach mal froh, wenn man ein bisschen Privatsphäre dann auch wieder hatte. Und das war wirklich selten. Aber es war fordernd und umso schöner ist es, dass es jetzt wieder ein bisschen lockerer wird auch, dass wir jetzt wieder abends rausgehen können. Wir müssen natürlich trotzdem schauen, dass wir Abstand halten. Wir sollten uns im besten Fall immer Open Air aufhalten, auch abends beim Essen gehen. Und auch nur in unserem Team. Also wir sollen uns da nicht vermischen mit anderen Leuten. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, das macht es wieder entspannter, das macht es wieder schöner auch und entschädigt dann auch für viele anstrengende Momente beziehungsweise auch fürs letzte vergangene Jahr.
Ja, ich glaube, Tobias, das geht vielen so. Das, was alles schon too much und überpaced war, plötzlich auf Null und wir lechzen wieder nach und sehen, das ist nicht selbstverständlich, sich frei bewegen zu können, auch Länder genießen zu können, sondern nur in einem Land funktionieren zu müssen und dieses wieder langsam zurückzubekommen, das macht es auch wieder attraktiv. Also das ist, glaube ich, geht vielen so und das ist gerade auch was Positives. Wir wollen es zwar nicht sehen, aber es hat bestimmt was Positives.
Ja, es ist alles Step by Step jetzt im Moment. Wie gesagt, jeder kann es nachvollziehen. Also es fängt ja schon damit an, dass man einfach wieder mal in den Biergarten gehen kann oder sich vielleicht irgendwo aufhalten kann, was im letzten Jahr nicht möglich war oder dass man wieder in Urlaub fliegen kann, solche Sachen. Und das absolut. Also da lächzt jeder danach im Moment. Ja. Und ich hoffe, dass es irgendwann so ein bisschen wieder so eine Art von Normalität geben wird, auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird. Aber wir sind da, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Ja.
Wo noch jeder danach lechzt, ist, glaube ich mal, dass seine Arbeit wertgeschätzt wird. Bei der Formel 1 ist es so, wenn du ein toller Fahrer bist, ein tolles Team, dann wird es platzierungsmäßig wertgeschätzt. Meine Frage an dich, gibt es denn bei euch im Kameramann-Umfeld oder Kamerafrau auch irgendeinen Award, einen Preis, wo du mal sagst, wow, das war ja toll, wenn ich da auch einmal auf dem Podest stehen würde und auch für mich selber den Champagner spritzen könnte?
Nee, so in der Art gibt es bei uns leider nicht. Also das, ich meine, es gibt Kameramannpreise, ja, das ist aber dann eher für szenische Sachen, also wenn man Kameramann ist für Film und Fernsehen. Dokumentation natürlich auch, also das gibt's schon auch. Es gibt für Berichterstattung Preise, also da ist Sky auch regelmäßig nominiert und das ist dann schon eine Wertschätzung, wenn du dann Teil dieser Produktion warst und das dann ausgezeichnet wird. Ja. Aber in dem Sinn, dass du jetzt also zumindest für mich jetzt gerade bei der Formel 1 gibt es das nicht. Also klar bekommt man die Wertschätzung dann auch auf anderer Ebene. Die Redaktionskollegen sagen dann, wow, war wieder ein Top-Bild, was du da abgeliefert hast und schönes, gutes Wochenende, was du da gemacht hast. Also es sind so Kleinigkeiten, aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, ja, da wird man halt groß gelobt. Aber muss man auch sagen, wenn du das dafür machst, also dann ist es vielleicht der falsche Job, weil das ist halt einfach, wie genau, also wie ein Job wie jeder andere, muss man auch sagen. Ein bisschen aufregender vielleicht, aber dafür macht man das nicht, sondern man macht es einfach, weil es einen selber antreibt, die besten Bilder zu bekommen und dafür macht
man das. Ja, das ist gut so. Ja, wenn man gesagt, eine Berufung, einen Beruf zu haben und nicht, ich glaube, das spürst du selber, wenn du jeden Tag glücklich, aber geschafft von der Rennstrecke zurückgehst, sagen, wow, da habe ich wieder was. Und natürlich hat die Neugierde, das dann zu sehen, wenn es geschnitten ist, das ist ja hochinteressant.
Genau. Das Endprodukt ist immer sehr, sehr schön zu sehen dann am Ende. Und da muss ich auch sagen, das ist eher das, warum ich beim Fernsehen geblieben bin. Ich hatte mal kurzzeitig überlegt, ob ich nochmal irgendwie auch Kamera studiere und dann vielleicht auch so in Film und Fernsehen gehe. Aber mir persönlich dauert es zu lange, bis ich mal da ein Endergebnis sehe. Also der Film wird ja dann noch länger geschnitten und generell der Dreh von so einem Film oder so einer Serie, es zieht sich ja dann auch. Und da ist einfach Fernsehen noch schneller, man sieht das Endprodukt einfach auch schneller und früher und das will ich dann auch relativ zügig aussehen. Und von daher, das ist, glaube ich, so auch mit der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, Fernsehen ist dann vielleicht lieber doch, so dieses Schnelllebige ist dann doch das meine auch.
Jetzt sind wir alle verwöhnt, Tobias, und irgendwo kann es natürlich langweilig sein, wenn man immer die gleichen Einstellungen hat, immer durch die Startaufstellung, Durchgang mit der Kamera. Wie schaffst du neue Ideen und neue Reize zu finden? Weil das ist ja auch interessant für Mitarbeiter oder Zuhörer. Wie kannst du in deinem Umfeld neue Reize schaffen, raus aus dieser Monotonie? Es ist ja alles auch eine Routine und du bist ja gefordert, immer wieder neue Dinge zu bringen, dass einer sagt, oh, habe ich noch gar nicht gesehen, oh, ist ja interessant. Ui, das ist ja toll. Und da bemühen sich ja viele, solche neuen, überraschenden Momente in einem doch durchgetakteten Sendeformat zu bringen.
Also wichtig ist, dass man nicht die Augen verschließt, um das, was also um einen herum passiert. Also auch was die technische Entwicklung angeht und die Möglichkeiten angeht. Man muss sich da ein bisschen, sag ich mal, fortbilden selber. Also das ist durch die sozialen Medien natürlich nochmal auch einfacher geworden. Dementsprechend kann man dann, wenn man was gesehen hat, was einem besonders gut gefallen hat, das hat jemand anders gemacht, aber man könnte das vielleicht adaptieren aufs eigene Produkt oder auf die eigene Sendung. Und dementsprechend muss man sagen, haben wir da immer offene Ohren. Also wir können das präsentieren. Wir müssen einfach erstmal erklären, was es ist, wo wir es einsetzen könnten zum Beispiel und auch, was es kostet natürlich. Es ist ja oftmals auch mit Geld verbunden. Und wenn man das sehr gut argumentieren und verkaufen kann und sagt, dass es Mehrwert bringt auch, da treffen wir Gott sei Dank auf offene Ohren auch jetzt im Moment noch in solchen Zeiten wie Corona, wo wirklich nochmal mehr aufs Geld geschaut wird. Ja. Und wie gesagt, das Erklären und das Verkaufen, dass es eben den Mehrwert bringt, das vermittelt dann auch meistens eine gewisse Positivität, sag ich mal. Und bringt die Leute dazu, dass man dann auch eben sagt, okay, gut, lass mal probieren. Manchmal macht man es nur einmal, sagt, okay, mal über das Ziel hinausgeschossen, bringt vielleicht nichts. Andere Dinge etablieren sich dann auch irgendwann mit der Zeit und dann sind sie da weiter mit im Portfolio.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
raus
Tipps.
Raus aus dem Tal, dass immer wieder deine Ideen abgeschmettert werden. Wie du deine Ideen besser durchsetzt. Und beachte mal folgende drei Tipps. Erster Tipp. Suche Mitstreiter. Begeistere andere in deinem Umfeld und schau, wo sind die Multiplikatoren, die deine Idee auch mitfördern können. Zweitens, Nutzen. Welchen Nutzen hat diese Investition, deine Idee, für das Unternehmen, für dein Team, für dich selber oder auch für die Kunden? Dritter Punkt ist, mach eine Rechnung auf, den Return on Invest. Wenn jetzt was investiert wird, bis wann kommt ein Mehrwert zurück? Und dann wirst du sehen, dann bringst auch du deine Ideen viel, viel besser durch. Ja, für mich als Laie, die Drohne, wenn die jetzt gekommen ist, das sind ja plötzlich ganz neue Perspektiven oder die eingebauten Kameras in den Fahrbahnen oder auch mittlerweile die Helmkameras. Also da kommen ja so viele Eindrücke, wo du sonst gar nicht mitbekommst.
Absolut, also wie du sagst, also solche Sachen wie Drohnen. Früher hat es einen Hubschrauber dafür gebraucht. Ja, jetzt kann sich jeder im Endeffekt eine eigene Drohne kaufen. Gut, du kannst nicht überall rumfliegen, wie es dir beliebt, aber auch nicht über so eine Strecke. Also das geht auch nicht. Wenn da irgendeine Drohne mal über die Formel-1-Strecke fliegen würde, das wäre ein Riesendrama. Aber die neuen Perspektiven, die der technische Fortschritt auch vermittelt oder weiterbringt, das ist natürlich Wahnsinn. Also auch so klar, so eine Curbcam, das ist immer für Leute noch Magic, wenn man das denen mal erklärt, weil die sehen das, wie die Autos da drüber fahren und viele verstehen auch gar nicht, wie das funktioniert. Und das ist einfach total simpel. Es ist einfach eine ganz, ganz kleine Kamera, die da in den Asphalt oder in den Körper reingebohrt wird und dann mehr oder weniger verputzt wird, sage ich mal, da drin aber sorgt für spektakuläre Bilder. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Also jetzt vor kurzem hatte ich wieder eine 360-Grad-Kamera gesehen bei der Formel 1 auch. Da ging es darum, wie damals dieser Crash zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen aufgelöst wurde, wer denn da jetzt wirklich schuld war. Ja. Und in den Autos sind 360-Grad-Kameras verbaut. Und das ist irre, wenn die da hin und her schwenken irgendwie und du siehst den Fahrer, du siehst dann auf einmal die Achse, wo der Gegner reinkommt solche Sachen, ja. Man muss immer noch begeisterungsfähig sein für technischen Fortschritt auch und da kommt ja immer mehr. Da kommt ja, also es geht mit der Auflösung schon los, irgendwie, dass die Kameras immer schärfer werden, dann HDR, dass mehr Kontrast, solche Sachen mit im Bild drin ist. UHD, klar, haben wir ja mit der Auflösung schon besprochen. Dann immer kleiner, wie du sagst, im Helm auch. Also da gibt's ja auch Ideen im Moment. Hast du noch nichts im Helm? Das ist einfach dem geschuldet, dass die Helmhersteller irgendwie das noch nicht so wirklich verbauen können oder die FOM, also das Formel-1-Management, der dahinter steht, mehr oder weniger. Aber auch da sind sie auf dem Weg und es gibt ja immer jedes Jahr vor jeder Saison auch ein Briefing beziehungsweise ein Meeting mit der FOM, wo technische Fortschritte präsentiert werden, die sie sich für die Saison überlegt haben. Und da sind auch viele aufregende Sachen dabei und macht auch Spaß, wenn man sieht, es bleibt ja nicht bei irgendeinem Stand, sondern es entwickelt sich ja auch immer weiter, Gott sei Dank.
Ja, das ist gut so, also dass man hier weiterkommt und das ist ja der Reiz Neues. Und was mir gerade noch einfällt, ist halt oft auch für die Beweisführung dann da. Wenn ja oft auch Videoaufzeichnungen genommen, um dann Strafen auszusprechen, Regelverstöße. Und da wird wahrscheinlich auch oft, wird er gebeten, auch euer Material mit abzugeben, oder?
Also unser Material ist eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die FOM, also eben die ganzen Strecken bestückt mit den Kameras, da eine Armada an Kameras zur Verfügung hat. Also es gibt ja noch mehr Kameras als die im World Feed dann, also eben in dem Feed, was der Zuschauer dann auch sieht, als man da sieht, sondern es gibt noch viel, viel mehr Kameras, die dann was um die Strafen, eben wenn es um die Strafen geht, wo der Rennleiter dann drauf Zugriff hat. Also es gibt so Überwachungskameras, sind das dann mehr oder weniger, die dann auch remote gesteuert sind. Und da sitzen die dann eben bei Race Control und analysieren dementsprechend dann eben auch die Szenen nochmal aus anderen Kameraperspektiven auch. Dass wir jetzt unser Material abgeben, müsste ich überlegen, hatten wir glaube ich noch nie. Nee, also was sie manchmal wollen, sind die Interviews eben auch, also weil sie wissen wollen, ob das wirklich so gesagt wurde. Ja. Aber jetzt für Strafen an sich muss man noch nichts abgeben. Ne? Kommt vielleicht mal irgendwann.
Naja, wollen wir mal nicht die schlafenden Hunde wecken.
Ja, genau. Wird ja noch mehr Arbeit bedeuten.
Ja, eine Frage, die ich noch habe. Du hast ja auch so einen kleinen Mann im Ohr. Nicht jetzt, sondern dann, wenn du mit deiner Kamera unterwegs bist. Wie siehst du diese Diskrepanz oder vielleicht zur Ergänzung, wenn du von außen Anweisungen kriegst, geh mal dahin, mach, oder du bist gerade gedanklich in einer anderen Szene drinnen. Also wie ist so das Spannungsfeld zwischen frei gestalten zu können, aber auch funktionieren zu müssen, weil du irgendwann eine Ansage kriegst?
Das ist lustig, ja. Es gibt immer mal wieder, nicht Auseinandersetzungen, aber Meinungsverschiedenheiten, weil in dem Moment bin ich ja auch der verlängerte Arm des Regisseurs, der in München sitzt. Also wir haben ja eine Remote-Produktion. Also wir sind mit der ganzen Technik vor Ort, aber also Kameratechnik und Tontechnik, aber zusammengeschnitten wird das ganze Programm in München. Mhm. Und das macht es schon mal sehr kompliziert, weil einfach die Leute, die in München sitzen, vielleicht nicht die Gegebenheiten kennen an der Rennstrecke oder die örtlichen Gegebenheiten. Und dementsprechend teilweise Forderungen haben oder Wünsche haben, wo du dann sagst, okay, geht nicht, dann wird da erstmal ewig diskutiert, dann sagst du, okay, ich kann es euch gerne zeigen, dann rennst du da mit dem Handy teilweise rum oder eben mit der Kamera und zeigst dann erstmal, was da so los ist. Und dann erst verstehen die, okay, stimmt, das ist ja wirklich so, können wir wirklich nicht so umsetzen. Ich habe Gott sei Dank eine gewisse Freiheit auch, also wir haben das schon im Vorfeld so ein bisschen abgeklärt, dass wir das oder dass ich das anbiete, was gerade so um mich herum passiert und ich da mit offenen Augen immer rumlaufe auch und auch sich die Leute in München natürlich auf mich verlassen können, dass ich ihnen das bestmögliche Bild biete. Also das ist klar. Und auch wenn es dann um Örtlichkeiten geht für Moderationen und sowas, also wir gehen ja, wenn man die Strecke jetzt vielleicht das erste Mal eben sieht, gehen wir mal die Strecke auch ab. Man geht das Paddock ab, also den Fahrerbereich auch, die Boxengaragen etc., alles drumherum, die Haupttribünen, die ja gegenüber von den Garagen sind, um sich eben die bestmögliche Position zu suchen dann für eine Moderation. Da macht Corona jetzt auch gerade nicht leicht, weil wir da auch von den Leuten, von den Zuschauern, die da an die Strecke kommen, getrennt sind. Das heißt, dementsprechend, ja, limitiert sind die Positionen gerade auch, also und die Hintergründe manchmal auch nicht so schön, wie man sich vielleicht wünschen würde. Und das ist eben der Punkt, wo es da manchmal ja zu kleinen Meinungsverschiedenheiten kommt, die dann aber auch schnell beigelegt sind, weil man einfach dann sagt, pass auf, es geht gerade nicht. Also wir können das nicht so machen. Die sind es vielleicht dann noch aus Zeiten gewohnt, wo man überall hin konnte auch, was einfach gerade jetzt nicht geht. Aber im Großen und Ganzen, klar, engagiert man sich damit. Man muss trotzdem auf Anweisungen hören. Also gerade wenn es um irgendwelche Grafikeinblendungen geht, muss man das Bild ja dementsprechend noch anpassen. Solche Sachen. Oder wenn man hört, dass der Mann jetzt, der Gast zum Beispiel, seine Taufe bekommt, also unten die Namenseinblendung, da muss man dementsprechend natürlich enger auch auf den Gast gehen. Aber das sind Basics. Also von daher, das weiß man ja, das geht in Fleisch und Blut über. Aber Specials, klar, da muss man sich auf die Leute verlassen, wenn es um Einblendungen geht, weil man jetzt gar nicht weiß, wie die aussehen und dann sagen sie, okay, machen wir ein bisschen offener oder fahren mal eher enger, solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen arrangiert man sich da ganz gut und kommt auch gut miteinander aus. Und wie gesagt, ich habe da Gott sei Dank so eine gewisse Freiheit und kann da auch anbieten, was wirklich gut aussieht. Ja.
Super. Also schön, dass wir so einen zuverlässigen Kameramann kennenlernen durften, dass wir mal Einblick hatten in eine spannende Welt und dass auch dieses Remote natürlich heutzutage in der Digitalisierung und in vielen Unternehmen Einzug hält. Da spielt eben das Vertrauen eine große Rolle. Und deine Erfahrung und deine Kompetenz zahlt eben auf das Vertrauen ein. Und damit hast du auch einen großen Freiraum. Und das ist schön so. Zum Abschied hast auch du das Recht, unserem nächsten Gast zwei Fragen zu stellen. Euch verbindet gemeinsam den Sport. Der ist nämlich das Unternehmen Sport Business und er ist noch Dozent an einer Hochschule und lehrt dort das Thema Sportmanagement. Es ist Professor Dr. Gerhard Noback und du darfst ihm zwei Fragen stellen, vielleicht auch in Richtung Hochschule. Wie hat sich da was verändert?
Gut, also generell, inwieweit sich das natürlich jetzt auch durch Covid verändert hat, also gerade was auch Vorlesungen vielleicht angeht, ob das jetzt komplett digital ist und wie schnell man da reagieren konnte. Und dann eben vielleicht auch was an Präsentationen, also wenn es digitale Präsentationen, ob es das nur noch gibt und inwieweit sich da eben eine Veränderung breit gemacht hat eben auch. Ja, super. Betrifft uns ja alle in der Art und Weise.
Das trifft euch alle und auch vielleicht dieses Hybride, dass man sagt, ein Teil ist präsent, der andere Teil macht, wie früher war es Public Viewing, macht es ganz anders. Also da gibt es bestimmt auch spannende Antworten, wie es momentan im Hochschule und Hochschulumfeld gehandelt wird. Lieber Tobias, hab herzlichen Dank und grüße mal München, wo du bist, nah am Sender und schon wieder wahrscheinlich auf gepackten Koffern zum nächsten Formel 1. Da kommen jedes Jahr immer mehr Termine dazu im Kalender und schön, dass du die Zeit für uns hattest, Einblicke zu haben.
Sehr
und
gerne.
Wir werden das nächste Mal noch viel besser hinschauen bei der Formel 1 und sind gespannt auf neue Eindrücke, neue Impressionen. Hab einen riesen Dank, war wieder wunderbar mit dir. Danke dir.
Danke, Theo. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass einige interessante Punkte dabei waren und das den Leuten gefallen wird.
Danke dir. Und bis bald mal in echt. Müssen wir nicht warten.
Ja, hoffentlich. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, das hat schon sehr, sehr lange oder viele Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder richtig sehen und nicht virtuell.
Nehmen wir es uns mal vor, dann kriegen wir es hin, Tobias.
Genau, kriegen wir hin.
Also, bye.
Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.